Ja, Lapa, geliebte Brüder und Schwestern im Geiste, schön euch heute alle wiedersehen zu dürfen zur Fortsetzung unserer Ketabach-Das-Vertiefung. Wir sind mittlerweile bei Absatz 145 angelangt und nachdem wir den vielleicht gehört haben, werden wir ein paar Gedanken dazu teilen können und haben dann heute tatsächlich vor, auch uns mit einigen mehr Abschnitten zu beschäftigen. Schön, dass ihr alle da seid.
Brigitte, magst du lesen?
Ja, gerne. 145. Betretet kein Haus in Abwesenheit seines Besitzers ohne dessen Erlaubnis. Handelt allezeit mit Anstand und gehört nicht zu den Achtlosen. Weiter.
Nee, erstmal Stopp. Danke.
Es gibt sonst keine weiterführenden Erläuterungen dazu, oder?
Nein.
Nein.
Ja, um das in etwa so in der Essenz vielleicht für uns greifbar zu machen, den Absatz, also schon im Koran lässt sich ja eine solche Gesetzgebung finden, in der es heißt eben, dass man nicht in Häuser eingehen soll, die nicht die eigenen Häuser sind, bevor man um Erlaubnis gebeten hat und ihre Bewohner begrüßt hat. Und dann heißt es, solches ist besser für euch, vielleicht lasset ihr euch ermahnen und wenn ihr jemanden daran erinnert, darinnen findet, so tretet nicht daher ein, als bis euch Erlaubnis gegeben wird, ja? Das heißt, es hat schon eine Gedankentradition, wie sagt man, eine kulturelle Tradition in der religiösen Gesetzgebung, auch die so auf den Islam zurückzuführen ist. Und was eigentlich im Endeffekt hier durch das Symbol von dem Haus beschrieben wird, ist eigentlich das Prinzip der Vertrauenswürdigkeit, ja? Hier wird natürlich das Haus beschrieben als ein Zufluchtsort, wo sozusagen das private Leben des Einzelnen und auch natürlich auch damit einhergehend Dinge wie Selbstmündigkeit, Autonomie, die alles Sinnbilder für Freiheit sind oder dergleichen. Und ein Zeichen für eben das geistige Recht, das jedem Einzelnen als Mensch zukommt oder dergleichen, ebenso herhält. Das Symbol vom Haus ist auch ein Zufluchtsort für, sag man, Kontemplation mit Gott, Pflichtgebet und eigentlich im Endeffekt, weil es ja so ein bisschen so diese Privatsphäre wieder gibt, ja, die private auch Handhabung von der persönlichen Beziehung zu Gott und dergleichen, ja. Und dementsprechend eben ist das eine Sache, wo keine externe Person einfach intervenieren kann in diesen Raum oder dergleichen, ohne eben eine Erlaubnis zu erfahren. Und das hat was mit dem Prinzip der Vertrauenswürdigkeit zu tun, was bei Baha'u'llah in der Ethik generell sehr, sehr wichtig ist. Also in einem Tablett ruft ja Baha'u'llah seine Diener auch auf, Gottes Manifestationen der Vertrauenswürdigkeit in jedem Lande zu sein. Und dann heißt es eben, analog eben dazu, zu diesem Gebot im Kitab Ahdas, auch in den verborgenen Worten, um meine Freunde auf Pfaden wandelt, die dem Freunde wohlgefallen und wisst, sein Wohlgefallen ist das Wohlgefallen seiner Geschöpfe. Das heißt, niemand betrete seines Freundes Haus, wenn es dem Freunde nicht wohlgefällt, noch lege er Hand an dessen Schätze oder ziehe den eigenen Willen dem des Freundes vor und versuche ihn zu übervorteilen. Denke darüber nach, wie ihr einsichtig seid. Ja, also wir erfahren ganz klar, dass das Prinzip hier vom Haus, das man nicht betreten darf ohne Erlaubnis, für mehr steht, als nur nicht in ein Gebäude einzutreten, sondern es hat eben was mit dem Respekt und dem Anstand gegenüber auch der Persönlichkeitswahrung des Einzelnen zu tun und natürlich auch damit eben, wie ich schon hervorgehoben habe, eben das Prinzip der Vertrauenswürdigkeit zu untermauern. Aber ja, Gabi, dazu bitte.
Ja, ich denke, es macht auch was mit der Gesellschaft, weil man kann das Haus offen lassen. Man braucht nicht abzuschließen, abzusichern und sich einzumauern, sondern man kann offen bleiben, wenn das befolgt wird.
Ja, sehr, sehr wichtig. Richtig. Also das, was du sagst, das sagt tatsächlich Baha'u'llah an einer anderen Stelle, wo es um Vertrauenswürdigkeit geht. Es ist sehr wichtig, dass du es hervorgehoben hast. Außer des Kontextes vom Haus betont er eben generell auch, dass wenn das Prinzip der Vertrauenswürdigkeit, wie er es erfüllt wissen möchte, in der Persönlichkeit und in dem persönlichen Ethos von jedem einzelnen Menschen, der Gesellschaft, von jedem einzelnen Gläubigen, dann würde es so sein, dass sozusagen Schätze nicht mehr abgeschlossen sein müssen irgendwo, dass dann eben, wie du schon gesagt hast, dann dementsprechend Häuser nicht mehr dann verriegelt sein müssen oder dergleichen. Und er beschreibt eigentlich mit diesen Beispielen einfach eine harmonische Gesellschaft, in dem jeder jedem vertrauen kann und jeder jedem so nahe steht wie Familie, ja. Und das ist so das Prinzip, was eben durch die Vertrauenswürdigkeit verwirklicht werden soll, ja. Und noch deutlicher verleiht Baha'u'llah diesem Gebot des Kitabah das dann auch Nachdruck, wenn er an anderer Stelle auch sagt, jene, die Unordnung im Lande verbreiten, Hand an das Eigentum anderer legen, ein Haus ohne Erlaubnis seines Besitzers betreten, wahrlich, mit diesen haben wir nichts zu schaffen, bis sie bereuen und zu Gott, dem immer Vergebenden, dem Allbarmherzigen zurückkehren. Sozusagen sagt Baha'u'llah dementsprechend auch, wer also jetzt ein Mensch wäre, der die Tendenz hat, einfach in Häuser einzudringen, ohne Erlaubnis oder dergleichen, der würde gar nicht zum Volk Baha'is zählen. Baha'u'llah sagt, mit ihm haben wir nichts zu schaffen, ja? Das heißt, er kann sich dann auch noch Baha'i nennen, wäre kein Baha'i. Und dieser Bannspruch von Baha'u'llah, dass man eben nicht zu ihm zählt, was ja das höchste auch Werturteil von der Manifestation ist. Das kommt dann in diesem Zusammenhang vor, also jene, die Unordnung im Land stiften oder halt dann eben Hand an das Eigentum anderer legen, das Haus anderer betreten ohne Erlaubnis. Das kommt in diesem Zusammenhang vor, das kommt im Zusammenhang mit jenen vor, die eben den Bund brechen oder halt eben jene, die auch dann Drogen konsumieren oder dergleichen. Das sind die einzelnen drei Fälle, die Baha'u'llah in dem Kitab al-Aqdas oder in seinen Schriften nennt, wo sozusagen er von diesem Laysa Minna spricht, sozusagen, dass zwar nicht mehr zu ihm gehört, auch wenn man sich auf ihn berufen sollte. Und dementsprechend also hat diese Vertrauenswürdigkeit, von der jeder ausgehen darf in der Baha'i-Gemeinde, dass wir sie auch versuchen zu verkörpern, so einen besonderen Stellenwert. Und dementsprechend ist eben die Unwürdigkeit gegenüber dem Vertrauen eines anderen Baha'i-Gläubigen, eines anderen Menschen, insbesondere auch gegenüber der Institution, weil da ist das Thema Vertrauenswürdigkeit dann sogar geknüpft an die Bündnistreue. Ja? Das hat ja auch was mit Vertrauenswürdigkeit zu tun. Das Bund ist sozusagen ein Vermächtnis von Baha'u'llah. Er sagt, irdische Besitztümer vererben wir nicht, noch mehren wir die Sorgen, die das mit sich bringt, die diese Besitztümer mit sich bringen. Das ist aus dem Kitab al-Ahdi von Baha'u'llah. Und dann sagt er hinterlässt aber in dem, also das kostbarste Vermächtnis für uns, was er dann eben der Bund ist, in den eingehenden Zeilen dieses Testaments. Und das erfordert dann auch Vertrauenswürdigkeit seitens des einzelnen Menschen, dass er sich eben des Vertrauens Baha'u'llahs würdig erweist und dementsprechend das Vermächtnis von ihm auch in diesem Zusammenhang auch zu würdigen weiß und unangetastet lässt, was die Rechte eben dieses Vermächtnisses anbelangt, was dann eben mit der Etablierung und der Treue gegenüber den Institutionen einhergeht. Ja, also das heißt, im Großen und Ganzen ist Vertrauenswürdigkeit eine sehr entscheidende Qualität, eine sehr entscheidende Eigenschaft der Baha'i-Ethik, weil sie eben mit der Treue gegenüber dem ewigen Bund Gottes einhergeht, weil im Endeffekt ist jede neue Manifestation das Vermächtnis, das Gott der Menschheit, das Erbe, das Gott den Menschen gibt, also dieses Konzept Bariatollah aus dem Islam, was so viel sozusagen wie Spur Gottes bedeutet, kann aber auch eigentlich Hinterlassenschaft von Gott bedeuten, ist eigentlich eine Sache, die wir mit dem ewigen Bund in Zusammenhang bringen. Und jene, die vertrauenswürdig sind, sind jene, die neue Manifestation anerkennen und dementsprechend das Erbe der vorangegangenen Manifestation wahren oder beziehungsweise die Hinterlassenschaft von Gott zu würdigen wissen. Die Vertrauenswürdigkeit drückt sich dann auch gegenüber dem Bund der Manifestation im Hinblick auf die Gemeindeordnung und die Institutionen aus und dann persönlich natürlich diese Persönlichkeitsrechte des Einzelnen, die dann durch den anderen Baha'i dann respektiert werden, unangetastet bleiben und dass man eben jemand anderen, es geht ja nicht nur darum, dass man nicht ins Haus eindringt, sondern das steht ja für etwas Größeres, wie wir eben gesagt haben, gesellschaftlich, sinnbildlich und das ist sozusagen, dass man halt eben das Wohlgefallen der Diener Baha'u'llahs eben mit dem Wohlgefallen Baha'u'llahs identisch empfindet und dementsprechend niemandem etwas antut, von dem man ausgeht, dass man es auch in der Gegenwart Baha'u'llahs nicht tun dürfte. Ja? Das heißt, zu diesem Verhalten gegenüber unseren Mitgläubigen ruft Baha'u'llah uns auf. In seinen Schriften bezeichnet Baha'u'llah auch dementsprechend die Eigenschaft der Vertrauenswürdigkeit als die Frucht, den Zweig und den Ast am Baume der Religion Gottes. Ja, und diese heilige Eigenschaft bezeichnet er auch weiter an anderer Stelle als grundlegendste Absicht, die der Erziehung der ganzen Schöpfung unterliegt. Da dieses Attribut die Ursache für Frieden, Sicherheit und Ruhe für die Menschheit ist. Ja, im Sinne schon, wie Gabi auch schon ausgeführt hat in ihrem Beispiel. Also sollte ein Mensch sich, so heißt es an anderer Stelle, in Folge schweren Worten dann, mit dem Schmuck der Vertrauenswürdigkeit zieren, so wäre dies vor Gott besser, als wenn er zu Fuß zu allen heiligen Stätten der Welt wandern und in die Gegenwart des Meistgeliebten selbst treten würde. Das heißt, vor Baha'u'llah ist ein Leben, das geprägt ist von Vertrauenswürdigkeit, ein größerer Akt der Anbetung, als sogar zu ihm in seiner Gegenwart zu pilgern und sich in seiner Gegenwart niederzuwerfen. Das heißt also, die Vertrauenswürdigkeit hat so eine entscheidende Rolle, ja? Und im Endeffekt, Vertrauenswürdigkeit ist weiter, sagt Baha'u'llah in einem Tablett, die Festung der menschlichen Städte, das Auge im Tempel der Menschheit und jeder, der diese Eigenschaft beraubt sein sollte, gelte als ein jener, die keiner Schau teilhaftig sind von Wahrheit, also ja? Und in einer Passage dann des Tabletts Tarazat, das habe ich dann rausgesucht, um für die Freunde nochmal zu rezitieren, offenbart Baha'u'llah über den Stellenwert der himmlischen Eigenschaft der Vertrauenswürdigkeit auch etwas mystisch Folgendes. Er sagt, das vierte Taras betrifft die Vertrauenswürdigkeit. Wahrlich, sie ist die Pforte zur Sicherheit für alle Erdenbewohner und ein Zeichen der Herrlichkeit von Seiten des Allbarmherzigen. Wer daran teilhat, besitzt in der Tat die Schätze des Wohlstandes und des Glücks. Vertrauenswürdigkeit ist das weite, breite Tor zur Ruhe und Sicherheit des Volkes. In Wahrheit ist ohne sie heute wie eh und je nicht zum Bestand. Alle Bereiche der Macht, Größe und Wohlfahrt leuchten in ihrem Licht. Alle. Vor kurzem hat die Feder des Höchsten diese erhabenen Worte offenbart. Wir wollen dir nun von der Vertrauenswürdigkeit und von der Stelle künden, die sie vor Gott, deinem Herrn, dem Herrn des mächtigen Thrones, einnimmt. Eines Tages begaben wir uns auf unsere grüne Insel, Damit ist der Garten Rezwan den Acker gemeint. Als wir sie betraten, sahen wir fließende Bäche und Bäume in voller Pracht, zwischen denen das Sonnenlicht spielte. Unser Gesicht nach rechts wenden, sahen wir, was die Feder nicht zu beschreiben vermag. Sie kann nicht kundtun, was das Auge des Herrn der Menschheit an diesem heiligsten, herrsten, gesegnetsten, erhabensten Orte wahrnahm. Wir wandten uns daraufhin zur Linken und dort sahen wir eine der schönen des erhabensten Paradieses auf einer Säule reinen Lichtes stehen und mit lauter Stimme rufen: O ihr Bewohner der Erde und des Himmels, schaut meine Schönheit, meine Strahlung, meine Offenbarung, meinen Glanz. Bei Gott, dem Wahren, ich bin die Vertrauenswürdigkeit, ihre Offenbarung und ihre Schönheit. Ich will jeden belohnen, der sich an mich hält, meinen Rang und meine Stufe erkennt und sich fest an meinen Saum klammert. Ich bin der edelste Schmuck für das Volk Bahas, die Robe des Ruhmes für alle im Reiche der Schöpfung. Ich bin das erhabenste Werkzeug für die Wohlfahrt der Welt, der Horizont der Sicherheit für alle Wesen. Dann sagt Bahá'u'lláh weiter: So haben wir dir herniedergesandt, was die Menschen dem Herrn der Schöpfung nahebringen wird. O Volk Bahas, Vertrauenswürdigkeit ist wahrlich das beste Gewand für euren Tempel und die ruhmreichste Krone für eure Häupter. Haltet euch fest an sie auf Befehl dessen, der Gebieter, der alle Unterrichtete ist. Das heißt, also Bahá'u'lláh mit dem Symbol von dieser himmlischen Jungfrau, die dann in Form auf einer Säule aus Licht steht und dann sagt, dass sie die Vertrauenswürdigkeit ist, damit erklärt er uns ja auch ein geistiges Geheimnis, das wir aus den früheren Heiligen Schriften kannten, und zwar, dass der Koran ja sagt, dass man im Paradies dann sozusagen von diesen himmlischen Jungfrauen aufgewartet wird und so weiter, dass die so mit einem sind und dergleichen. Und natürlich ist diese primitive, sehr buchstäbliche Deutung aus dem Islam ja mehr als nur primitiv, wenn wir das so auslegen wollen würden. Weil, also das ist jetzt also needless to say, aber ich meine im Endeffekt generell diese Vorstellung vom Paradies, dass man dort eben von diesem erlesenen Wein trinkt und dass man dort so auf einer grünen Au liegt und dass man dann viele Jungfrauen hat oder dergleichen. Ja, interessanterweise hatte ein großer persischer Dichter, der ist Khayyam, genau das auch dann hervorgehoben, dass das also diese primitive Lesart der Menschen eben bar des Verständnisses von den göttlichen Geheimnissen hält, weil er ja sagt, all das, also für Trunkenheit, für so Lethargie, Trägheit die ganze Zeit, ja, Müßiggang, und für Promiskuität sollen wir in diesem Leben bestraft werden. Und jetzt wähnt ihr, dass das Belohnung sein soll im nächsten Leben. Wie blind muss das Auge sein, ja, das Herz sein. Das heißt, dementsprechend haben diese Dinge offensichtlich eine tiefere Bedeutung. Und Bahá'u'lláh enthüllt an vielen Stellen, aber unter anderem hier, was es mit diesen Jungfrauen auf sich hat. Das sind sozusagen göttliche Qualitäten. Das sind erstens Erkenntnisse von Wahrheiten, die uns bis dahin nicht zugänglich waren. Gleichzeitig, also in diesem Sinne jungfräulich, weil sie unangetastet sind, Wahrheiten, die unser Verstand nicht begreifen konnte. Und in einem anderen, sekundären Sinn betont Bahá'u'lláh, dass es im Endeffekt göttliche Attribute sind, die mit solch einer Fassung und mit solch einer Schönheit und solch einem Glanz und solch einer Attraktivität beschrieben werden, weil das sozusagen Qualitäten des Göttlichen sind, der ja der urewig Schöne ist. Und diese Qualitäten, die halt im Endeffekt die Schönheit des Göttlichen ausmachen, die Schönheit der Wahrheit ausmachen, die Schönheit von Vollkommenheit ausmachen, an denen nehmen wir Anteil, wenn wir in diesem Leben sozusagen an diese Tugenden manifestieren. Das heißt, es ist dann so, wie Bahá'u'lláh hier beschreibt, als ob diese himmlische Jungfrau ein Ausdruck von unserer Aura wäre, von unserer Realität, als ob sie ein Ausdruck von dem ist, was unsere Persönlichkeit und unseren Lebenswandel oder dergleichen beseelt, ja, und ausmacht. Und ja, das heißt, generell diese Textstelle in Tadasat hat sehr, sehr, sehr viel Geheimnis auch da, dass es heißt, dass Bahá'u'lláh zur Rechten schaute und dort kann er nicht beschreiben, was er dort sah. Und zur Linken gewandt sah er dann diese himmlische Jungfrau aus einer Säule aus Licht und so. Das ist dann vielleicht etwas, was wir nochmal bei anderer Gelegenheit vertiefen, wenn wir uns dann mit dem Tablet Tadasat eines Tages beschäftigen. Also im Endeffekt, hier sehr, sehr wichtig, wie seine Heiligkeit am Ende dieses gesegneten Abschnitts des heiligsten Buches hervorhebt, ist die Beachtung von Anstand, der moralische Maßstab, der den geistig wachsamen Menschen von dem Achtlosen unterscheidet. Also ob jemand dann wirklich Bahai ist oder nicht, wird nicht so sehr an der Erklärungskarte gemessen, sondern an dem, wie sehr eben Anstand von und Beachtung und Respekt vom moralischen Maßstab eben für uns geltend gemacht wird im persönlichen Leben. Und im Rahmen von geistigem Anstand legt die Ethik Bahá'u'lláhs unter anderem anhand der Beachtung des rechten Maßes, der Reinheit der Motive, dem Streben nach Vortrefflichkeit und Exzellenz sowie durch die Loslösung des Herzens fest. Das sind alles Qualitäten, die er nennt, die sozusagen dieser Maßstab sind eben für ein geistiges Leben und Vertrauenswürdigkeit wird dementsprechend dann auch genannt. Jetzt vielleicht die Frage, wenn Wahrhaftigkeit als Grundstein aller menschlichen Tugenden erachtet wird und dann halt eben hier Vertrauenswürdigkeit mit Superlativen beschrieben wurde an den Schriften, wie verhält es sich damit? Zum einen müssen wir sowieso sagen, dass die Tugenden ja selbst ja nicht in Konkurrenz miteinander stehen und dass jede Konkurrenz ja ein Ausdruck von dem Göttlichen ist, im Endeffekt ja dementsprechend ein Superlativ darstellt. Also im Endeffekt sind es ja alle Ausdrücke von dieser einen superlativen Wirklichkeit des Göttlichen. Und deswegen wird einmal Höflichkeit beschrieben als die beste Eigenschaft, einmal Gerechtigkeit als das Meistgeliebte, dann mal die Wahrhaftigkeit als Grundstein, der Vertrauenswürdigkeit als die Krone aller Eigenschaften. Ja, weil sie im Endeffekt alle Ausdruck von der göttlichen Wirklichkeit sind, die ja Vollkommenheit ausmacht und die in der Summe Vollkommenheit für uns greifbar machen. Und nach dieser Vollkommenheit gilt es, für uns zu streben. Aber im Endeffekt sind in diesem Sinne Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Vertrauenswürdigkeit alle Ausdruck derselben Idee. Und zwar ist es eigentlich die Anziehung zur Wahrheit. Weil nochmal, wir müssen hier ansetzen. Der Mensch wurde generell geschaffen, nicht nur mal ein guter Mensch zu sein. Das wäre zu wenig. Wir sagen jetzt nicht, dass es nicht der Fall ist, aber das wäre zu wenig, zu sagen, unser Sinn ist es, ein guter Mensch zu sein. Im Endeffekt ist der Mensch erschaffen, um die Wahrheit zu lieben und der Wahrheit zu huldigen. Und ein gutes Leben zu führen, wäre eine natürliche Implikation von einem Menschen, der der Wahrheit treu ist, der der Wahrheit schuldig ist, der der Wahrheit verpflichtet ist und der von der Wahrheit angezogen ist und mit der Wahrheit einen Bund eingeht. Das heißt, weil was überhaupt ein gutes Leben ist, ist ja im Lichte der Wahrheit zu reflektieren. Das ist schon mal Punkt 1, weil sonst sind es ja Normen, die ja mit der Zeit gehen. Und darüber hinaus sagt also Wahrhaftigkeit aus, das Konzept der Wahrhaftigkeit heißt, ist eigentlich Wahrheitsliebe. Keine menschliche Tugend ist wirklich eine Tugend, wenn sie nicht aus der Liebe zur Wahrheit emaniert. So wie bei Haolam Kitabach, das hier unter anderem an anderer Stelle im ersten Paragraph sagt, dass wenn wir halt eben der Urheber aller guten Taten sind, aber das eben nicht aus der Erkenntnis emaniert, dann eben nicht annehmbar ist, ja? Oder zum Beispiel in Absatz 36, wo er sagt, manch einer setzt sich an die Tür zwischen die Sandalen, während es im Herzen nach dem Ehrenplatz gelüstet. Und dann betont er, sollte man der ganzen Menschheit die Füße waschen, keinen Krümel, keinen Fleck der Erde als Zeugen seiner Andacht auslassen, so würden dennoch seine Taten vor Gott nicht angenommen, wenn nicht der Duft meines Wohlgefallens von ihm zu vernehmen wäre. Das heißt also, Wahrhaftigkeit hat noch eine andere Dimension, das ist die Reinheit der Motive. Das heißt, die Liebe zur Wahrheit bedingt auch Reinheit der Absichten und zugleich auch die Dimension der Vertrauenswürdigkeit. Weil wenn die Vertrauenswürdigkeit die beste Eigenschaft ist, dann hat sie die gleiche Bedeutungsebene wie Wahrhaftigkeit nach der Bahá'í-Ethik. Und zwar, dass eben man Vertrauenswürdigkeit setzt ja auch voraus, dass man gegenüber einem Grundsatz der Wahrheit treu ist. Und das ist eben das Prinzip der Vertrauenswürdigkeit, wie Baha'u'llah es auch gegenüber dem Bund Gottes beschreibt und gegenüber der Annahme der nächsten Manifestation und dass all jene, die sozusagen die aktuelle Manifestation nicht angenommen haben, gegenüber dem Bund Gottes sich als unvertrauenswürdig erwiesen haben oder dergleichen. Ja? Das heißt, im Endeffekt gehören diese Dimensionen alle zusammen. Und sie alle haben etwas, oder auch Gerechtigkeit, dass man, Gerechtigkeit ist die Fähigkeit, ein Urteil über Wahres zu sprechen, über das, was wahr ist. Wahrheit von Irrtum zu scheiden. Gerechtigkeit ist also die Fähigkeit, ein Urteil zu fällen. Deswegen sagt Baha'u'llah, mit ihrer Hilfe sollst du mit eigenen Augen sehen, nicht mit denen anderer und durch eigene Erkenntnis Wissen erlangen, nicht durch die deines Nächsten. Bedenke im Herzen, wie du sein solltest. Also Baha'u'llah sagt mit diesem Satz auch, bedenke im Herzen, wie du sein solltest, dass du durch die Gerechtigkeit eigentlich auch die Kraft hast, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden und zu reflektieren. Anhand des Maßstabs der Wahrheit, wie es sein soll. Und dementsprechend also gehen diese Dinge alle mit etwas ein, also alle diese Eigenschaften mit etwas einher, was nämlich die Verpflichtung des Menschen ist gegenüber der Wahrheit und das ist der Sinn in seinem Leben. So, dann haben wir ein bisschen was dazu gehört. Ganz wichtig also, dass hier dieses Nicht-Eintreten in einem Haus auch eben bedeutet eben, dass man dem Grundsatz der Vertrauenswürdigkeit verpflichtet ist und ja, ein paar andere Gedanken haben wir schon in anderem Zusammenhang, wenn es um Gebote und Tugenden ging, schon mal erwähnt, sodass wir, glaube ich, weitermachen können mit Absatz 146. Und ich glaube, 146 lesen wir tatsächlich im Lichte von 147. Das heißt, vielleicht lesen wir beides, alle Erläuterungen, die es dazu noch geben sollte, und dann teilen wir ein paar Gedanken dazu. Ich weiß allerdings nicht, wer gerade noch die Möglichkeit hat, vielleicht vorzulesen, zu rezitieren. Thomas, möchtest du?
Soll ich lesen?
Ja, gerne.
146. Es ist euch geboten, durch die Zahlung der Zakat eure Mittel für den Unterhalt und dergleichen zu reinigen. So wurde es auf diese erhabenen Tafel verfügt, durch ihn, den Offenbarer der Verse. Wenn es Gottes Wille ist, werden wir die Bemessungsgrundlage demnächst festlegen. Er erläutert wahrlich, was immer er wünscht, Kraft seines Wissens, und er ist für wahr, der Allwissende, der Allweise. 147 auch?
Ja, ich glaube, es gibt aber vorher noch. Gibt es eine Erläuterung zu 146?
Ja, gibt es.
Ja, dann die auch noch lesen vielleicht, ja.
Der Bab untersagte seinen Anhängern, dem, den Gott offenbaren wird, also Bahá'u'lláh, Fragen zu stellen, es sei denn, diese Fragen würden schriftlich
Ich glaube,
unterbreitet.
ist das die richtige Erläuterung dazu?
Es
Ich glaube,
steht hier. Ist das richtig oder
ich glaub,
falsch?
das war zwar ein anderer Absatz.
Ja, das klingt schlecht.
Nee,
Das ist
das
schlecht.
146 ist eine andere, die fängt an mit Zakat bezeichnet. Willst du es gerade lesen? Dann kann Erika den
Kannst gerade
Absatz
mal lesen, ja.
146.
Kann ich? Ja. Mit Zakat bezeichnet der Koran ein regelmäßiges, für Muslime verpflichtendes Almosen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich dieses Konzept zu einer Almosensteuer, die ab einem bestimmten Betrag zur Abgabe eines Anteils aus bestimmten Einkommensarten als Hilfe für die Armen, für wohltätige Zwecke und zur Unterstützung des Glaubens verpflichtete. Die Mindestbeiträge waren für verschiedene Vermögenswerte unterschiedlich, ebenso der auf die Bemessungsgrundlage anzuwendende Prozentsatz. Wie Bahá'u'lláh erklärt, folgt das Bahá'í-Gesetz der Zakat dem Pünktchen, was im Koran offenbart ist. Fragen und Antworten 107. Da Einzelheiten wie die Freigrenzen, die steuerpflichtigen Einkommensarten, die Zahlungstermine und die Prozenttabelle für die verschiedenen Arten von Zakat im Koran nicht geregelt sind, werden diese Fragen in Zukunft vom universalen Haus der Gerechtigkeit zu regeln sein. Shoghi Effendi erklärte, bis zu einer solchen Gesetzgebung sollten die Gläubigen nach ihren Mitteln und Möglichkeiten regelmäßig Beiträge zum Bahá'í-Fonds leisten. Und jetzt mit 147 weiterlesen?
Ja.
Erika, willst du?
Ja, gerne. Betteln ist verboten und es ist verboten, dem Bettler zu geben. Alle sind gehalten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und was die anbelangt, die dazu außerstande sind, so ist es die Pflicht der Bevollmächtigten Gottes und der Wohlhabenden, in angemessenem Umfang für sie zu sorgen. Haltet euch an Gottes Satzung und Befehl, nein, schützet sie, wie ihr eure Augen schützt, und gehört nicht zu denen, die schweren Verlust erleiden. Dazu gibt es auch, und ich
Ja,
hoffe,
soll ich
diesmal
die
habe
lesen, die Erläuterung, oder
ja,
machst du sie,
bitte.
Erika? Ah,
Nein,
okay.
bitte, mach dann.
Ja, mache ich direkt. In einem Brief erläutert Abdu'l-Bahá die Bedeutung dieses Verses. Betteln ist verboten und es ist ebenfalls verboten, denen Almosen zu geben, die das Betteln zu ihrem Beruf machen. Im selben Brief heißt es, das Ziel ist, die Bettelei völlig zu beseitigen. So jemand nicht in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, wenn er in Armut geraten oder hilflos ist, obliegt es den Reichen und den Bevollmächtigten, ihm monatliche Unterhaltsleistungen zu gewähren. Mit Bevollmächtigten sind die Repräsentanten des Volkes gemeint, das heißt die Mitglieder des Hauses der Gerechtigkeit. Das Verbot, Bettlern Almosen zu geben, hindert den Einzelnen und geistige Räte nicht, Arme und Bedürftige finanziell zu unterstützen oder ihnen die Möglichkeit zu geben, sich Fertigkeiten zum selbstständigen Erwerb ihres Lebensunterhalts anzueignen. Siehe Erläuterung 56.
Ja, also vieles haben wir schon aus der Erläuterung gehört und vielen Dank nochmal an Erika und Elke fürs Lesen. Also im Endeffekt, Zakat zu Deutsch bedeutet so viel wie Reinheit, Lauterkeit oder Zuwachs, ist für Muslime, wie wir gehört haben, eine verpflichtende Abgabe eines bestimmten Anteils ihres Besitzes eben an Bedürftige und andere festgelegte Personengruppen. Bezüglich der Verrichtung eben der Zakat legte seine Heiligkeit Bahá'u'lláh dann in den Fragen und Antworten Teil zu den Gesetzen des Kitabah das fest, dass, wie ich schon gehört haben, dem zu folgen sei, was im Koran hierzu schon offenbart wurde. Die Zahlung der Zakat ist also sogar nicht nur ein Gebot, sondern ist eine der fünf Säulen des Islam, ja, neben der Pilgerreise, der Schahada und so weiter, dem Fasten und dem Pflichtgebet. Und die Almosen, da heißt es im Koran, sind nur für die Armen und Bedürftigen und für die mit ihrer Verwaltung Beauftragten, für jene, deren Herzen versöhnt werden sollen, für die Befreiung von Sklaven und für die Schuldner, für die Sache Allahs und für den Wanderer des Weges Gottes zu zahlen. Eine Vorschrift von Allah, und Allah ist allwissend und allweise. Das arabische Wort Zakat selbst also kommt im Koran ungefähr 32 Mal vor Und zwar ausschließlich auch in dieser medinischen Periode der Sendung Mohammeds, weil Mohammed war zum einen in Mekka und später dann eben in Medina, wo in Medina die Gemeindeordnung eigentlich im Islam entsteht. In Mekka sind die Verse sehr, sehr, sehr mystisch. Alles, was wir heute dann kennen aus dem Koran, vielleicht was ein bisschen streng klingt für die heutige Gesellschaft, nicht ein bisschen, sogar auch ohne Tauruf sehr streng klingt. Das sind gesellschaftliche Verordnungen, die in der Periode in Medina offenbart worden sind, wo Mohammed nicht nur Prophet war, sondern auch auch die sozialen Obliegenheiten einer Gemeinde ihm sozusagen zukamen und er dann sozusagen eher wie Moses und nicht wie Jesus agieren musste, sondern sozusagen den Rahmen schaffen musste für ja, die Verwaltung einer Minderheit in der damaligen arabischen Halbinsel durch eben einen soziologischen, einen sozialen Rahmen, eine Gemeindeordnung. Und dann eben nächst zu vielen Gesetzen, die da eben die Angelegenheiten innerhalb der Gemeinde regeln, fällt dann eben auch die Zahlung der Zakat, was natürlich das Ziel hatte, eben für Menschen, die bedürftig waren, eine Art Einkommen oder eine Art Ressource für eben ihr persönliches Leben und für die Deckung ihrer existenziellen Nöte eben zu schaffen. Ja, was bis dahin auch schon eine revolutionäre Geschichte ist. Es gibt allerdings Wurzeln dieses Gesetzes ja schon im Alten Testament, ja. Aber jetzt nochmal in der neunten Sure an die Muslime gerichtet, offenbart der Prophet Mohammed, dass diejenigen, die bereuen, das Gebet verrichten und die Zakat zählen, zu den Glaubensbrüdern gezählt werden vor Gott. Ja? Das heißt, es ist eine sehr wichtige Sache für die Identitätsmachung eines Moslems. Ja? Und Abdu'l-Bahá sagt an einer Stelle, also weil, warum? Weil das heißt sozusagen, das Gebet ist zu Gott gerichtet oder dergleichen. Gemeinschaftsgebet war ja dazu gedacht, um eine Identität in der Community zu schaffen und die Abgaben auch, um die religiöse Identität eines Menschen auch dahingehend zu erziehen, dass er eigentlich das Wohl seiner Mitmenschen im Blick haben muss. Das war für die religiöse Identitätsschaffung eines Moslems sehr wichtig, wie das heute ist oder dergleichen, und ob das wirklich so in der Ethik verankert ist, so dieses Wohl anderer zu fördern. Sagen wir dahingestellt, aber im Endeffekt war das die Idee, ja? Und im Endeffekt, Abdu'l-Bahá sagt an einer Stelle, dass die Zakat im Bahá'í-Glauben zum Beispiel auf landwirtschaftliche Erzeugnisse zu zahlen sind, nachdem der Kostenaufwand gedeckt wurde. Die näheren Bestimmungen haben wir auch schon gehört zu diesem Gesetz, werden jedoch von den Institutionen des Universalen Hauses der Gerechtigkeit im Laufe der Zeit entfaltet und ja, denen halt eben die Legislatur Bahá'u'lláh übertragen ist im Hinblick auf viele Gesetze im Kitab Aqdas, die noch nicht für uns bindend sind. Und in der Zwischenzeit, bis dieses Gebot näher bestimmt wird, sollen die Gläubigen, wie sie von Shori Effendi angehalten sind, so hingebungsvoll an die Fonds des Glaubens spenden, wie es ihren finanziellen Mittel zulassen, um dergestalt das Gebot des Zakat im Geiste zu erfüllen. Das heißt, weil die Zakat nicht bindend sind, ist die Zahlung an den Bahá'í-Fonds, die Spenden an den Fonds sind gleichbedeutend mit der Erfüllung der Pflicht, die Zakat zu zahlen. Wobei, wir müssen ganz klar festhalten, Zakat und Hurra Allah sind unterschiedlich. Spenden zu zahlen und Hurra Allah sind unterschiedlich. Also Hurra Allah ist was anderes, als beim 19-Tage-Fest zu spenden. Und deswegen gibt es auch eine ganz klare Unterscheidung zwischen dem Begriff Zakat und Hurra Allah. Das Wort Spende kommt in dem Sinne gar nicht im Kitab das vor, sondern wird eigentlich abgedeckt durch die Idee des Zakat. Es ist also sozusagen eine Glaubenspflicht zu spenden, wobei Shori Effendi, der ja noch nicht erklärt hatte, dass das Gebot des Zakat bindend ist, sagt, dass wenn man im Geiste freiwillig einfach Spenden darbringt für den Fonds, dass der Erfüllung, der spirituellen Erfüllung von dem Konzept des Zakat entsprechen würde. Also das Zakat selbst nochmal festzuhalten, noch nicht bindend, aber an die Fonds zu spenden, würde im Geiste der Erfüllung dieses Gebotes entsprechen. Heute. Die Zahlungen und Abgaben in den verschiedenen Religionen sollten ja die Gläubigen zum einen von Verhaftung an irdische Güter reinigen und zum anderen natürlich den Fortschritt des Glaubens und das Allgemeinwohl gewährleisten. Also diese drei Sachen. Community soll fortschreiten, natürlich mit den Obliegenheiten, die dem Glauben anheimfallen, wenn sie sich etablieren will als das neue System. Dann zum einen Allgemeinwohl, denen es nicht so gut beschieden ist, die sollen auch irgendwie gefördert und supportet werden. Und zum anderen geht es um etwas Spirituelles. Es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt anderen Leuten irgendwas geben und dann geht es ihnen besser, sondern es geht ja auch darum, dass ich mich ja von meinem irdischen Besitz läutern soll, befreien soll, losgelöst sein soll, vor allem mit dem Gedanken, ja auch, und das ist bei Hurullah sehr stark, eigentlich bist du es ja auch gar nicht, der irgendwas irgendwo hin überweist, nur weil er jetzt Sparkasse geht und dann diese Hurullah, ja, transmittet. Sondern im Endeffekt musst du dir ja bewusst sein, und deswegen heißt es ja Hurullah, das Recht Gottes, und deswegen ist ja die Zakat ja eine Pflicht, und natürlich muss man es, wie viel man macht, im Geiste der Freiwilligkeit machen. Aber die Idee ist ja, eigentlich ist es ja gar nicht deins. Eigentlich hast du das ja durch die Vorsehung, durch die Gnade Gottes erfahren im Leben. Im Endeffekt hast du ja Talente oder Fähigkeiten gehabt oder mindestens ja mal Möglichkeiten erfahren, um irgendwie in einen Besitz zu kommen. Und der gehört dir ja nicht, sondern das ist eine Sache, die du nicht nur verdient hast, sondern okay, du hast dir durch deine Fähigkeiten dir angeeignet, den Besitz und deine, ja, und finanziellen Ressourcen unter Umständen, aber wer hat dir denn die Fähigkeiten gegeben? Wie sind die denn inhärent in dich gekommen? Und das ist sozusagen eine Danksagung, eine Dankbringung, ein Tribut, eine Art Loslösung, die wir gegenüber dem Schöpfer und Architekten des Universums und den Baumeister dieses Bauplanes meiner Wirklichkeit eben entgegenbringe. Und das ist die Idee. Also nichts dazu, dass das natürlich das Allgemeinwohl fördern soll und dass die Extreme von Armut abgeschafft werden sollen. Geht es eigentlich auch im Endeffekt auch individuell gesehen auch darum, dass der Einzelne natürlich dementsprechend seine Haltung gegenüber Gott, seine Dankbarkeit so zum Ausdruck bringt. Und deswegen gab es auch seit jeher diese Geschichte in dem Heiligen Schrift der Vergangenheit, dass man so Tieropfer darbringen musste und so weiter. Für Gott war jetzt das Tieropfer selbst ja nicht entscheidend, ob Lamm oder Ochs jetzt geschlachtet und auf welche Art. Und es war schon damals, weil das ja ein Aspekt von Grundbesitz war, die Idee, diese ganze Geschichte auch schon bei Abraham und so weiter und dass die Muslime bei der Pilgerreise so Lämmer opfern sollen und so. Das ist eine Art Ausdruck davon, dass du sozusagen dir bewusst bist, dass alles, was ich Gott gebe, für Gott, Sache, Gottes Sache gebe, es gehört mir doch sowieso nicht to begin with. Es ist seins. Und ich gebe ihm nur zurück, was er mir zur Verwaltung überlassen hat in diesem irdischen Leben, wo Zierat, Prunk, die Zelte des Lebens und dergleichen noch ohne weiteres auch wieder, ja, zusammengerollt, aufgeräumt und dann weggestellt werden und das Leben dann auch schon wieder beendet ist. Dementsprechend ist es also eine Art Verwaltung von etwas, was eigentlich eine Hinterlassenschaft von Gott ist, eine Art Investition des Göttlichen in unsere Fähigkeiten und das ist eben ein Ertrag, den wir dann zurückzahlen und der geht auch nicht nur, der geht ja nicht der Manifestation zu ihrem persönlichen Nutzen, sondern der geht ja im Sinne von, das soll Allgemeinwohl fördern, die Armen bereichern. Und es soll ein Interesse in mir wecken, dass ich mein persönliches Leben und mein Bestreben auch im Karrierewerdegang und dergleichen halt nur nicht auf mich selbst beschränke, sondern auch das Wohl anderer im Blick habe. Und dementsprechend ist eben Freigebigkeit, Baha'u'llah sagte, Freigebigkeit und Großzügigkeit sind Zeichen Gottes, mit denen der Mensch sich bekleiden soll. Auch in den verborgenen Worten kommt das vor. Ja. Warum? Weil Gott ist der ungefragt Schenkende. Wenn wir eben aus unserem Besitz etwas mit anderen teilen, ja? Spendabel sind. Muss nicht unbedingt Zakat sein, muss nicht alles in dem Sinne von einer religiösen Pflicht betrachtet werden. Einfach dieses, dass man, wie Baha'u'llah sagt, sein Haus öffnet und alle 19 Tage jemanden bewirtet und sei es auch nur ein Glas Wasser. Die Idee, dass ich etwas gebe für andere, andere Speise, anderen was ausgebe, das ist im Endeffekt eine geistige Qualität und steht auch in etwa in Kontrast zu manchen Kulturen, die wir heutzutage kennen, ja. Wo es halt sehr viel um Akkumulation geht und dann halt auch sehr viel um Exklusivität und das ist meins und maximal vererbe ich das meiner Familie, aber sonst soll ja nicht niemand das antasten und so weiter. Das ist halt meins, ich habe dafür gearbeitet, das gehört mir. Diese Kultur, das ist eben der Bahai-Sache fremd und dafür legt er schon die Geschichte von Mollah Hussein Zeugnis ab, der ja damals sagte, als der Bab seine Sendung offenbart hat, bat er ihn ja auch dann zu bleiben für das Abendessen. Und Mollah Hussein kann man sich ja vorstellen, als er damals jetzt den Verheißenen gefunden hat und alles. Und er man darf er nicht vergessen, er hat ja 40 Tage auch gefastet, war sowieso gar nicht mehr im Modus, dass ihm das von Interesse wäre, jetzt so auch jetzt, ja, einfach auch Sachen zu, jetzt so zu Speisen zu sich zu nehmen und dergleichen. Vor allem in diesem Zustand, er ist dann die ganze Nacht auf und dann hört er den Kommentar zu Sure Josef, also das erste Kapitel zumindest, und hat den Verheißenen gefunden, also etwas, wofür das Universum erschaffen ist und so, dann sind ja diese Dinge vielleicht nicht so wichtig für ihn jetzt, kann man sich vorstellen. Und nichtsdestotrotz war es für den Bab wichtig, auch Mollah Hussein zu bewirten und Mollah Hussein sagt dann, hätte der Bab kein anderes Zeichen für seine Größe gehabt, dann hätte es gereicht, dass er mich auf eine Art und Weise bewirtet hat als Gast, wie es kein anderes Geschöpf in dieser Art und Weise also imstande wäre zu tun, ja, mit solch einer Hospitality, Gastfreundschaft und Liebe. Und das sind dann halt Dinge, vor denen können wir unsere Augen nicht schließen. Es geht nicht nur darum, in den Fonds zu spenden und zu denken, ich habe vor Baha'u'llah was Gutes getan, aber gegenüber unseren Mitgläubigen dann so geizig zu sein. Das lässt sich nicht vereinbaren miteinander. Das Leben eines Baha'i, das spirituelle Leben, das Leben eines Baha'i drückt sich dahingehend aus, dass er genauso wie er willig ist, den Fonds zu spenden, auch willig ist, auch seinen Mitgläubigen auch ja, eine Freude zu machen und hospitabel zu sein, spendabel und gastfreundlich zu sein. Das sind Qualitäten, die seit jeher in den Anfängen des Glaubens schon vorverankert waren, ja. Und das ist natürlich anders als vieles, was wir heutzutage in manchen Kulturen halt vorfinden. Aber im Endeffekt ist das sozusagen ein Aspekt einer neuen Kultur, die Baha'u'llah zu schaffen gedenkt. Mit vielen Beispielen, die ich gerade genannt habe aus dem Kitab, das hier mit dem Zakat. Und die Idee, dass man generell halt eben auch Abgaben leistet für andere Menschen oder für die Glaubensgemeinde ist sehr verankert in allen heiligen Schriften. Im Alten Testament sind die Gläubigen angehalten, den sogenannten Zehnten ihres Vermögens zu spenden. Die Empfänger und Verwalter dieses Zehntens sind laut des Alten Testaments die Priester, die aus der Linie eben Levis, das war ein Sohn von Jakob sozusagen, stammen. Und im Christentum ist die Abgabe eines Teils des eigenen Vermögens für wohltätige Zwecke ebenfalls verankert. Abdu'l-Bahá bestätigt in einem Tablett, dass Christus das Konzept eines Fundus eingerichtet habe, der für gemeinnützige Zwecke ge verwendet werden sollte. Und in der Sendung des Propheten Mohammed wurde dann eben die Zahlung der Zakat in diesem Lichte dann auch eingeführt, wie Abdu'l-Bahá bestätigt, dass es dann eben um dieses ewige Prinzip, um ein ewiges Gebot geht, das in jeder Religion dann in einer neuen Form immer wieder erscheint. Ja, und während der Koran eben keine genauen Details zur Verrichtung dieses Gebotes ausführt, sind die Details dazu aus den Hadithen entnommen. Ja, und neben der Zakat wird im Islam noch die Zahlung der sogenannten Chums, des Fünften, nicht des Zehnten, sondern des Fünften verordnet. Die Chums sind dabei auf sogenannte Ghanaim zu verrichten, womit jede Ausbeute bei Kriegen gemeint war, sozusagen, wenn der Islam irgendwo, also es gab ja damals dann halt eben tatsächlich dann auch diese gesellschaftlichen Konflikte und Kriege, die dann halt ausgetragen wurden und wann immer der Islam irgendein Territorium erobert hatte und was auch immer man da sozusagen an materiellen Gütern gewann, zu denen, auf die fiel dann eben sozusagen eine sogenannte fünfte Steuer ein, sozusagen, ja. Und die Zahlungen im Islam sollten der Ausbreitung der Religion und eben der Unterstützung der Armen dienen. In diesem Sinne, auch wenn man die Pilgerreise macht, muss man diese Lämmer schlachten oder dergleichen und das Fleisch dann unter den Armen sozusagen verteilen, ja. Und im Bahá'í-Glauben wurde eben wurde geboten, 20% des Besitzes eben Gott, im Babi-Glauben, Entschuldigung, 20% des Besitzes an Gott zu weihen. Und die Kalkulation sollte sich dabei nach dem äquivalenten Wert von Gold eben ausrichten, der dem eigenen Besitz entsprechen würde. Das sind sozusagen dieses Prinzip von Mesral und sowas, wie in den Bahá'í-Schriften häufiger lesen. Sollte der Besitz eben von 100 Mesral Gold erreichen, so seien dann Zahlungen im Werte von 20 Mesral für Gott zu leisten. Und von diesen 20 Mesral stehen dabei 18 Mesral symbolisch für die Buchstaben des Lebendigen. Ein weiterer Mesral steht für seine Heiligkeit im Bab und der 20. eben für ihn, den Gott offenbaren wird. Das habe ich jetzt gesagt, weil ich wusste, dass manche Kenner unter euch auch fragen würden, warum ist denn jetzt auf einmal 20 so wichtig und nicht 19, weil der Bab doch immer mit der Zahl 19 dann immer agiert hat. Aber die 20, weil es steht eben für die 18 Buchstaben des Lebendigen und die zwei Manifestationen Gottes. Ja. Die Zahlungen seien dabei, alle an die Person der Manifestation Gottes selbst zu richten. Und der Bab sagte, dass er diese Abgaben dann unter dem Buchstaben des Lebendigen zum Zwecke des Fortschritts des Glaubens gleichmäßig aufteilen würde oder aber damit zu tun beliebe, was sein göttlicher Ratschluss bestimmt. Die Umsetzung davon aber passierte trotzdem nie. Also es war sozusagen ein Gebot, das dem Geiste nun so eine Art Idee gab von Abgabe, Spenden oder dergleichen. Im Kitab das nun liegt Bahá'u'lláh seinen Anhängern auf, zwei Formen der selbstlosen Zahlung zu leisten. Wir haben die ja schon genannt. Einmal die Hurrullah, deren Verordnungen im Schrifttum detailliert behandelt worden sind. Und zum anderen dann durch die Zakat, die im Heiligen Buche hier nicht näher beschrieben werden. Dabei basieren also diese Verordnungen auf dem geistigen Verständnis, nach welchem eben die menschliche Seele dazu erschaffen wurde, Freigebigkeit und Großzügigkeit, wie ich schon gesagt habe, beides Eigenschaften von Gott wiederzuspiegeln. Und dann sagt Abdu'l-Bahá, ebenso wie das Wesen der Kerze das Licht zu spenden, soll das Wesen des Menschen sein, einfach auch zu geben für andere, ja? Und es gipfelt ja darin, dass man ja sozusagen die eigene Zeit und das eigene Leben sozusagen für die Sache Gottes gibt, was eine Investition in den Fortschritt der anderer Seelen ist, dass sie an der Wahrheit Anteil nehmen. So, der Mensch erfüllt so seine Bestimmung durch ein freigebiges Leben des Dienstes, indem er seine Zeit, seine Kraft, sein Wissen als auch seine materiellen Mittel zum Ressourcen, dem Wohle seiner Mitmenschen weiht. Also das Geben oder etwas zu spendieren jemanden oder so, ist im selben Lichte zu sehen, wie jemand, der seine Zeit gibt, um an einem Lehrprojekt teilzunehmen, damit er irgendwo mal eine Junior-Jugendgruppe gründet und mit Junior-Jugendlichen von fremden Familien einfach Zeit verbringt, damit die ja im Endeffekt anständige Menschen werden. Also im Endeffekt ist auch das eine Art Spende von etwas, das dir gehört und wichtiger ist sogar als Geld, weil Geld kann man ja wieder verdienen, aber die Zeit kann man ja nicht wieder zurückholen. Und diese Zeit investieren wir in Menschen, das ist eine einzigartige Abgabe und deswegen sagt Bahá'u'lláh tatsächlich, dass die Menschen, die sozusagen Zeit investieren in den Fortschritt der Sache Gottes, auch an Martyrium Anteil nehmen. So wie jemand sozusagen das kostbarste Opfer, nämlich sein ganzes eigenes Leben, so ist die Aufopferung von Zeit im selben Lichte zu betrachten. Ja, also das darf man nicht unterschätzen, dass man sich Zeit nimmt und dann hier und dort Kinderklasse macht und dergleichen. Dann fragt man sich, warum tust du das denn jetzt und so weiter? Mach doch ein bisschen langsam, geh mal ein bisschen Netflix machen und so. Aber im Endeffekt, es hat schon was damit zu tun, dass das eine Art Darbringung ist, wie das Spenden, wie das Zahlen von eben Spenden und Almosen oder dergleichen. Ist das eine Investition, ein Kapital, das der Einzelne von sich aus aufgibt und in jemand anderen investiert. Und zwar in dessen geistigen Fortschritt oder persönlichen, menschlichen Fortschritt. Ja, so offenbart Bahá'u'lláh auch, Freigebigkeit und Großmut sind meine Zeichen, wohl dem, der den Schmuck meiner Tugenden anlegt. Ja? Bahá'u'lláh sagt an einer anderen Stelle über die Abgaben, die man zu verrichten hat von materiellem Besitz oder dergleichen, da sagt er sehr interessant, Wer aber Reichtümer besitzt, muss den Armen größte Beachtung schenken, denn groß ist die Ehre, die Gott jenen Armen bestimmt hat, die standhaft in der Geduld sind. Bei meinem Leben, keine Ehre außer der, die Gott zu verleihen beliebt, Entschuldigung, kann sich mit dieser Ehre vergleichen. Großer Segen erwartet die Armen, die geduldig ausharren und ihre Leiden verbergen. Das heißt, das führt uns ja zum nächsten Absatz. Eben nicht Arme die ganze Zeit das so allen aufdrängen. Ja, ich bin arm und so, gib mir bitte Geld und sowas, ja. Er sagt, keine Ehre ist größer als der Segen, den die Armen erwartet, die geduldig ausharren und ihre Leiden verbergen. Jetzt müssen nicht mit ihren Leiden hausieren und so, ja. Und wohl steht es um die Reichen, die ihren Reichtum den Bedürftigen spenden und diese sich selbst vorziehen, ohne erkannt zu werden. Das heißt also, jemand gibt, aber so, dass seine linke Hand nicht weiß, was die rechte getan hat. Das ist ehrenwert vor Gott. Und arm zu sein ist nichts Schlechtes, solange der Arme nicht das anderen aufdrängt, dass er arm ist und dass er was braucht. Weil das ist einfach nicht ehrenwert. Das ist einfach nicht würdig der Stufe des Menschen. Ja? Und dementsprechend aber betont Bahá'u'lláh eben diese beiden Aspekte, der gibt und der da dann halt eben nehmen darf. Und an anderen Stellen, in denen er die Wohlhabenden anhält, ihre Mittel für die Armen zu nutzen, versichert er, dass die Spende dem Wohltäter von Gott doppelt vergolten wird. Der also etwas gibt für jemanden, dem es nicht gut geht, der wird vor Gott in der nächsten Welt für alles, was er gegeben hat, doppelte Vergeltung erfahren, also doppelten Lohn erfahren, ja. Ja, da heißt es, er versagt den Armen nicht die Gaben, die Gottes Gnade euch verliehen hat. Gottes Gnade euch verliehen hat. Da sagt er nicht mal, das gehört euch und gibt es jetzt einfach. Sondern Gottes Gnade hat euch also Gaben verliehen, die soll man den Armen geben. Und er wahrlich wird die Wohltäter belohnen und ihre Spenden doppelt vergelten. Der Bab sagt in diesem Zusammenhang im Kommentar zu Sur Josef: O Völker der Welt, alles, was ihr auf dem Pfade des einen wahren Gottes opfert, werdet ihr fürwahr wohlbehütet durch Gott, den Bewahrer, an Gottes heiligem Tor wiederfinden. Ja, dann eben, wer dementsprechend den Armen durch seine Mittel beisteht, erfüllt, wie wir schon gehört haben, eine geistige Pflicht, erfährt die große Ehre, sich mit dem geheiligten Lebenswandel der Manifestationen Gottes zu identifizieren, die sie ja auch immer zu Notleidenden ihrer Zeit annahmen und alles, was sie hatten, eben auch mit Notleidenden geteilt haben. Bahá'u'lláh selbst war ja berühmt als der Vater der Bedürftigen oder dergleichen. Abdu'l-Bahá's Legacy kennen wir auch, wie von Bahir Hanum dargelegt, dass Abdu'l-Bahá jeden Tag, er hatte feste Zeiten am Tag gab, wo er eben sich der Armen annahm und das, was er eben geben konnte, dann auch mit ihnen geteilt hat. Und oftmals war es dann auch eben nicht, dass Abdu'l-Bahá wirklich nur materielle Dinge geteilt hat, sondern Bahir Hanum hat ja sehr häufig auch für die Menschen dort gekocht, für die Bedürftigen. Und das andere, was Abdu'l-Bahá getan hat, ist auch teilweise, dass er auch sich wirklich Zeit genommen hat, um einfach auch über die Sorgen und über den Kummer von seinen Mitmenschen zu erfahren und ihnen dann auch auf diese Art und Weise geistigen Trost zu spenden und ihnen Wegweisungen zu geben. Bitte, Elke.
Also diese Armen, denen Abdu'l-Bahá gegeben hat, die haben aber nicht gebettelt, sondern er allein hat erkannt, dass sie arm sind. Denn Bettelnden zu geben ist ja auch nicht gestattet.
Richtig. Wir müssen in diesem Zusammenhang natürlich, wir kommen ja gleich auch zu diesem Absatz mit dem Betteln und dergleichen. Also erstens war ja Abdu'l-Bahá ja sowieso gegenüber allen Menschen sehr, sehr freigebig und wir kennen auch zum Beispiel die Geschichte jetzt als Beispiel, wo er in Amerika, wo die Gläubigen dachten, Abdu'l-Bahá weiß es nicht und haben zu seinem Geburtstag einen Kuchen vorbereitet gehabt und da war dann da hinten dann also dann sozusagen irgendwo versteckt. Und als dann Abdu'l-Bahá im Park war und dann halt eben Jugendliche kamen, die sich dann auch, Gott bewahre, dann auch etwas über Abdu'l-Bahá lustig gemacht haben und ihn auch dann so versucht haben zu bedrängen, da war Abdu'l-Bahá sehr gütig zu ihnen und hat dann zu den Gläubigen gesagt, es ist jetzt Zeit, den Kuchen zu bringen und ihn aufzuteilen unter den Jugendlichen und dergleichen. Und die waren so schockiert. Die wollten so Abdu'l-Bahá Schlechtes tun, auf einmal bringt er einen Kuchen für die und so. Und die waren dann, haben dann diesen Kuchen genommen, hat er dann in ihre Hände gelegt und dann immer jedem ein Stück und so weiter. Und die waren dann sehr glücklich und so weiter. Und das heißt, sozusagen, der Geist des Gebens, der hat ja das Leben Abdu'l-Bahá in jeder Facette ja sowieso geprägt. Auch gegenüber den Gläubigen, die dann Geschenke gebracht haben für Bahá'u'lláh, dann hat man die angenommen oder für Abdu'l-Bahá und dann aber wieder weitergeschenkt an andere Gläubige, die weniger hatten oder die halt eben also notleidend waren oder dergleichen. Und das war sowieso in Abdu'l-Bahás Leben immer so. Das mit dem Betteln muss man auch in den Kontext setzen, werden wir gleich machen, wenn wir zu dem Absatz kommen. Wenn ich es vergessen sollte, dann muss Elke uns da natürlich nochmal dran erinnern. Aber damit wir jetzt im Endeffekt hier die Ethik des Gebens oder dergleichen in diesem Zusammenhang dann nochmal abschließen oder zusammenfassen, ich meine, vieles kennen wir aus den Schriften auch, also wie die Armen als Pfand Gottes in der Mitte der Menschen beschrieben werden und dass man nicht untreu mit dem Pfand Gottes verfahren soll oder dergleichen. Diese und ähnliche Zitate werden wir wahrscheinlich kennen. Aber es geht hier um ein anderes Prinzip, das hier noch sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Und zwar, oder sogar einige Zitate von Abdu'l-Bahá aus seinen Reisen in den Westen. Da sagte er ganz klar, den Armen Beachtung zu schenken, ist eine der bedeutendsten Lehren Gottes. Und dann erklärt er, Bahá'u'lláh wurde in seiner Zeit für seine Großmut und Freigebigkeit bekannt, weil er den Mittellosen so viel gab, dass man ihn dann den Vater der Bedürftigen nannte. Und Abdu'l-Bahá führt dann aus, ist sehr interessant, bei einer Ansprache in New York, wo er das alles darlegt, im Rahmen einer Hilfsorganisation, wo er geladen war, für Arme und Obdachlose dann zu sprechen, richtet er diese bewegenden Worte dann an seine Hörer. Er sagte, heute bin ich sehr glücklich, denn ich bin hierher gekommen. Nee, Freunde, das kann ich jetzt gar nicht vorlesen, ohne das Folgende zu sagen. Man muss sich schon vorstellen, die Art und Weise, wie jemand jetzt, sagen wir mal, ein Sponsor von irgendwas, irgendwo hinkommen würde, gesprochen hätte, jetzt zu Armen, muss man sich mal vorstellen, wie gut das auch gemeint ist, im Vergleich zu dem, was Abdu'l-Bahá hier sagt und wie er auf die Idee kommt, überhaupt diese Ansprache von sich zu eröffnen, ist unglaublich. Er sagt, heute bin ich sehr glücklich, denn ich bin hierher gekommen, um meine Freunde zu treffen, denn für mich seid ihr meine Verwandten, meine Gefährten und ich bin euer Gefährte. Als Jesus Christus erschien, waren es die Armen nämlich, die ihn zuerst annahmen, nicht die Reichen. Ihr seid seine Gefährten, denn er war äußerlich arm, nicht reich und ihr zählt zu ihm. Selbst das Glück dieser Erde hängt nicht vom Reichtum ab. Damals, als Bahá'u'lláh in Bagdad war, verließ er alles, was er hatte und ging allein aus der Stadt und lebte 2 Jahre lang unter den Armen. Sie waren seine Gefährten, sie waren seine Freunde. Einer der Namen, die er für sich erwählte, war der Arme. Und in seinen Schriften spricht er von sich oft als von dem Derwisch, was auf Persisch der Arme heißt. Auf diesen Titel war er sehr stolz. Er ermahnte alle, dass wir die Diener der Armen, die Helfer der Armen sein sollen, dass wir an das Leid der Armen denken und uns mit ihnen verbinden sollen, denn dadurch können wir das Königreich des Himmels ererben. Jesus war ein armer Mann. Eines Nachts, als er draußen im Freien war, begann es zu regnen. Er hatte kein Obdach und so hob er seine Augen zum Himmel und sprach: O Vater, für die Vögel der Luft hast du Nester geschaffen, für die Schafe ein Pferch. Für die Tiere Erdhöhlen, Zufluchtsorte für die Fische, aber für mich hast du kein Obdach. Ich habe keinen Ort, wo ich mein Haupt betten kann. Mein Bett ist der kalte Erdboden. Meine Lichter bei Nacht sind die Sterne. Meine Nahrung ist das Gras auf dem Felde. Und doch, wer ist auf Erden reicher als ich? Und so bitte ich euch denn, Abdu'l-Bahá heute als euren Diener anzunehmen. Unfassbar. Ja, das ist wirklich unglaublich. Die ganze Art und Weise des Umgangs mit Menschen, die es vielleicht weniger privilegiert haben, würde sich im Lichte dessen ja völlig verändern. Ja, und ich meine, das muss ja Beispiel sein für uns. Ja? Und als Abdu'l-Bahá befragt wurde, wie er England empfinde, gab er dann auch in anderem Zusammenhang diese lehrreiche Antwort. Er sagte: Ich stelle fest, dass England wohl darum weiß, man ist geistig rege, aber ihre Armen sind so schrecklich arm. Das sollte nicht sein. Zum einen leben sie in Wohlstand und großem Luxus, zum anderen leben Männer und Frauen in allergrößter Not und Hungern. Dieser enorme Gegensatz ist einer der Schandflecken für die Zivilisation dieses erleuchteten Zeitalters. Sie müssen sich wesentlich ernsthafter um die Besserung der Lebensbedingungen der Armen kümmern. Ruhen Sie nicht, bis jeder Einzelne, mit dem Sie zu tun haben, für Sie wie ein eigenes Familienmitglied ist. Betrachten Sie jeden entweder als Vater oder Bruder, als Schwester oder Mutter oder als Kind. Wenn Sie das erreichen, werden sich Ihre Probleme lösen und Sie werden wissen, was zu tun ist. Dies besagt die Lehre Bahá'u'lláhs. Die Lebensbedingungen der Menschen müssen so gestaltet werden, dass die Armut verschwindet und jeder seiner Stellung und seinem Rang entsprechend so wie möglich sorgenfrei leben kann. Jedes menschliche Wesen hat das Recht zu leben. Alle haben ein Anrecht auf Ruhe und auf ein gewisses Maß von Wohlstand. Wenn ein Reicher auf seinem Schloss in Üppigkeit und größter Behaglichkeit zu leben vermag, so sollte auch der Arme so viel erhalten können, dass er leben kann. Niemand dürfte Hungers sterben. Jeder müsste ausreichend Kleidung haben. Es dürfte keiner im Überfluss leben, während andere keine Daseinsmöglichkeit besitzen. Und dann sagt Abdu'l-Bahá interessanterweise, er sagt, dass der geistige Zustand eines Wohlhabenden der sein muss, dass er nicht ruhig schlafen kann, nachdem er gegessen hat, in dem Wissen, dass es Menschen gibt um ihn herum, die gar nichts zu essen haben und keinen Ort, um jetzt in Ruhe zu schlafen. Das heißt, es muss uns nahe gehen, sagt Abdu'l-Bahá. Das darf nicht nur eine Sache sein, die wir als eine Tatsache festhalten in der Gesellschaft. Ja, es gibt einfach Menschen, denen geht es nicht gut, sondern der geistig strebsame Mensch, der macht ja nicht nur einfach Kernaktivitäten und der spendet nicht nur einfach den Fonds, sondern er hat ein ernstes Interesse an den Lebensbedingungen seiner Mitmenschen einfach, ja. Und das ist ja das Beispiel, was hier Abdu'l-Bahá dann auch selber ausgelebt hat. Ja, in diesem Zusammenhang also versichert Abdu'l-Bahá, der sich dabei explizit eben auf diese Steckstelle auch im Kitab al-Aqdas bezieht, dass in der neuen Gesellschaftsordnung einst der Wohlstand so aufgeteilt werden wird, dass jede Familie ein Haus mit einem Stück Land haben wird. Also das wäre der Würde der menschlichen Gerechtigkeit entsprechend, sagt er. Und das im Kitab al-Aqdas verankerte Gebot des großherzigen Gebens findet dann also, wie wir gesagt haben, gegenwärtig in der Spende an die Fonds des Glaubens seinen Ausdruck. Der Antrieb zum Spenden wiederum, wissen wir, muss der Seele des Menschen allein aus Liebe zu Gott entspringen, darf ja auch nicht eine Pflicht sein. Bahá'u'lláh sagte zum Beispiel Hurra, aber er sagt auch, Spenden werden nicht angenommen, wenn sie halt eben so gezwungen sind. Wenn man so denkt, ja, na gut, da jetzt muss ich schon wieder was spenden oder dergleichen. Es muss halt wirklich also aus der Liebe des Menschen zu Gott kommen, aus Dankbarkeit gegenüber ihm, dass er überhaupt diese Spende geben darf. Ist eine Gnade. Es gehört ja ihm sowieso, ja. Und das Herz, das von Liebe erfüllt ist, wird wie von selbst das Handeln des Menschen durch die Richtlinien der Barmherzigkeit und Großzügigkeit prägen, sagt Abdu'l-Bahá. Also jemand, der davon geprägt ist, der muss gar nicht so tun, als ob er spendet oder nicht. Jemand, der wirklich davon geprägt ist, der tut es gerne. Das ist dann, das Spenden ist ein Ausdruck von Großzügigkeit. Aber wenn ich großzügig ist, für ihn ist die Spende so etwas wie, das tut ihm weh. Ja, das tut ihm weh, aber Spenden darf nicht das Gefühl vermitteln, als ob das wehtun würde. Es darf kein Opfer sein, das mit Schmerz einhergeht, so wie auch jemand nicht Märtyrer werden will, aber dann aber die ganze Zeit darüber so klagt, jetzt haben die mir so, ja, jetzt habe ich so Splitter in den Finger bekommen, solche Sachen und so. Und also wenn dieser Wunsch da ist und man davon beseelt ist, dann ist das eine, dann ist das Opfer selbst kein Opfer mehr. Das ist das Interessante. Es erinnert uns an die Geschichte von Christus, wo er auch betont, dass zum Beispiel diese, also wo wir kennen, die Dame, die dann sozusagen nur einen Dinar bringt, aber sie hat gegeben, was sie hatte. Und andere hatten sehr viel und haben halt auch gegeben, viel mehr natürlich. Aber Jesus sagt, das ist wohlgefällig, weil sie hat gegeben alles, was sie hatte und sie empfand das nicht mal als ein Opfer. Sonst war alles, was sie hatte und hat es gerne gegeben, ja? Ja, und in einem wunderschönen und zugleich erhellenden Vergleich setzt dann Shori Effendi das Wesen des Menschen, kennen wir auch aus den Schriften, mit einem Brunnenquell gleich, der sich stetig entleert und fortwährend von einer höheren Quelle gefüllt wird. Und sollte dieser Brunnen sich dann eben nicht leeren, und sollte danach trachten, das Wasser in sich zu tragen, so verfault dieser Brunnen und der Brunnen erfüllt seinen Zweck als Brunnen nicht. Ja, und fortwährend für das Wohl der Mitmenschen und des Fortschritts des Glaubens zu geben, frei von Furcht vor Armut und auf die unermüdlichen Gaben der Quelle allen Wohlstands, was ihr Gott ist, hoffend und vertrauend, das ist, wie der Hüter unmissverständlich festhält, das Geheimnis des wahren Lebens. Dass die Bedeutung von Leben liegt darin, dass wir als Menschen unsere Fähigkeiten, Gaben, unsere Kenntnisse, unser Wissen, unsere Inspiration, unsere Motivation, Aspiration, unseren materiellen Besitz, unsere Zeit, dass wir stetig leeren wollen. Das heißt, anderen, also wie so ein Brunnen, der ganze leer werden will, weil er immer gibt. Das ist ja die Natur des Brunnens. Der kann nicht das einfach horten, dann vergammelt das. Ja, und wir sollen das geben und immer weitergeben in der Hoffnung, dass Gott uns auch rekompensiert, damit wir noch mehr geben können und wieder mehr geben können und wir erfahren immer mehr und geben wieder. Und das, sagt Shori Effendi, ist das Geheimnis, the secret of true living, das Geheimnis des wahren Lebens in diesem sehr mystischen und sehr rätselhaften Universum, wo die Zusammenhänge irgendwie so beschieden sind, dass wir sie manchmal gar nicht durchschauen können, erklärt er, dass die Erfüllung des Lebenssinnes und sogar interessanterweise die Segnungen, dass wir mehr bekommen, je mehr wir geben, irgendwie darin liegt. So wenig man das auch durchschauen kann, weil man sagt, okay, Kontostand ist das, wenn ich jetzt gebe, ist Kontostand niedriger. Shori Effendi sagt, Segnungen und Türen werden aufgehen, Segnungen kommen, Türen aufgehen, die der Mensch im Zusammenhang dieses ganzen kosmischen Mysteriums gar nicht, noch nicht erkennen kann, ja? So, aber dann noch zu Absatz 147 und dann auch noch mit dem eingedenk, was Elke gefragt hat. Die menschlichen Geschöpfe, sehr wichtig, also es ist sehr interessant. Mal, warum haben wir diese beiden Absätze jetzt hintereinander lesen lassen? Ja, nicht nur, weil wir heute wirklich dann auch auf drei Absätze kommen wollten, sondern im Endeffekt, weil der eine Absatz ja offensichtlich mit dem anderen zu tun hat. Hier geht es ums Geben und hier geht es um die Haltung dieses, dass man eben Dinge, dass man sich nicht selbst unter sein menschliches Niveau herab erniedrigt, ja? Die menschlichen Geschöpfe wurden nämlich, so wie es sehr oft der Ketabach das betont, edel erschaffen und von Gott in seiner Gnade mit der Kraft ausgestattet, ja auch selbst für ihre Bedürfnisse zu sorgen. Betteln beraubt den Menschen der Nutzung und Ausbildung seiner göttlich verliehenen Gaben. Das heißt, wenn jemand sich also nur auf andere verlässt, dann geht es nicht nur, Elke, es geht nicht nur ums Betteln, das ist der direkteste Ausdruck und natürlich auch der primitivste Ausdruck dessen. Aber generell, die Idee, dass man sich auf andere verlässt und andere Umstände macht, ist dem Geist der Bahai-Sache einfach fremd, ja. Und weil man eben ausgestattet ist mit der Fähigkeit, auch für seine Bedürfnisse zu sorgen. Und deshalb ist es ebenso verboten, dem Bettler zu geben, wie auch das Betteln selbst verboten ist. Da dies den Bettler ermutigt, seine Potenziale eben zu verschwenden. In diesem, also es geht ja nicht um das materielle Besitzesding, sondern, weil man soll ja für ihn sorgen, sondern es geht ja mehr um das Empowerment, dass du ja in diesem Leben einmal lebst und dann der Sinn im Leben ja ist, dass du deine Potenzialität in die Aktualisierung trägst, ja? Das, was wir schon oft besprochen haben. Die Idee, dass jemand einfach nicht mündig wird, nicht autonom ist, ist insgesamt im Bahá'í-Glauben einfach fremd. Es geht also, wie gesagt, nicht nur ums Betteln, es geht um den höheren Geist dahinter, nämlich Geist der Bahá'í-Sache ist Empowerment was die Menschen von Empowerment beraubt, ist verboten. Zum Beispiel auch dasselbe. Du sollst, jetzt hier geht es um materielles Betteln, aber ist das denn nicht auch Betteln, wenn wir nie die Schriften lesen und die ganze Zeit von jemandem hoffen, von dem wir glauben, dass er mehr weiß, dass er uns alle antworten? Das ist doch auch Betteln um geistige Almosen sozusagen, wenn du so willst. Es geht im Endeffekt ums Empowerment. Es geht darum, dass man mündig wird, sich selbst mit Dingen auseinanderzusetzen, ja? Und auch da heißt es nicht, dass man nicht in Beratung und Vertiefung und auch dergleichen mitmacht und so weiter, weil das ja auch ein Weg ist, dass man ja sein eigenes Verständnis erweitert. Und genauso ist das auch mit dem Betteln für materielle Dinge. Es ist ja nicht verboten, jemanden zu geben, der weniger hat, sondern die Haltung ist da entscheidend. So wie die Haltung von einem Kleriker zu jemandem, der dann von sich aus sagt, ich bin weniger vertieft und so nicht diese Obrigkeit zu einem Schüler ist oder so. Genau, sondern ein freigebiges Teilen ist, an dem man gemeinsam Anteil nimmt, weil man sich dann eben in den Ozean der Sache behaule, das dann vertieft und das sowieso auch keine Kenntnisse sind, die uns gehören, sondern die auch nur ausgeliehen sind, eben durch die Eigenschaft der Wissende, was eine göttliche Attributisierung ist. Genauso verhält es sich auch mit dem materiellen Geben. Die Haltung ist entscheidend. Abdul Bhatia, wie gesagt, allen Menschen, die Not leiden, sind gegeben. Die Haltung war aber trotzdem nicht die von jemandem, der einem Bettler gibt und so weiter. Und das ist, was entscheidend ist in diesen Fällen, ja? In diesen Fällen wirkt sich sogar das Geben beim Betteln kontraproduktiv aus, weil es die Betroffenen dabei unterstützt, immerzu den einfachen, gar beschämenden Weg zu wählen, wenn sie mit schwierigen Lebenssituationen konfrontiert sind. Und dem Bettler zu geben oder zu betteln, sind folglich allgemein gesehen keine dauerhaften Lösungen, so aufrichtig diese auch gemeint sein mögen. Ja? Und dementsprechend im Grunde hat die göttliche Führung Baha'u'llahs bezüglich des Bettelns eine zweifache Dimension. Einen individuellen sowie einen kollektiven Aspekt. Die individuelle Ebene betrifft die geistige Stufe des Menschen, und im Verbot, sich vor anderen zu erniedrigen, das ist genauso wie wir auch keine Beichte im Glauben haben, genauso wie keiner jemand um Vergebung der Sünden bittet und wie keiner darauf glaubt, dass einer, der vertieft ist, die Schriften bindend für andere auslegen kann. Ja, es ist natürlich immer die Gewissenspflicht des Einzelnen, für sich für ein Verständnis zu kommen. Und diese Haltung, diese Kultur, die so ist, stigmatisiert, das bricht Baha'u'llah auf. Und da der Mensch edel und reich erschaffen und mit allen Zeichen Gottes gesegnet wurde, darf er sich nicht unter seine erhabene Stufe erniedrigen, was durch das Betteln geschieht. Das Betteln ist also hier ein Sinnbild für einen Aspekt der Selbsterniedrigung, der sowieso im Bahá'í-Glauben auch an anderen Stellen auch verboten ist. Ja? Und man darf dem Bettler nicht geben, da man sich auf diese Weise über den Betroffenen stellt, der kniend um Gunst fleht, wo doch alle aus dem gleichen Staub erschaffen sind und man diesen ermutigt, sich selbst eben herabzusetzen. Das ist genauso wie Handkuss, denn der ist ja verboten. Also auch wenn der eine das gut meint und Hand küssen will, einfach aus Respekt, darf der andere das trotzdem nicht geschehen lassen, ja? Und wegen dieser Stigmatisierung. Der kollektive Aspekt des Gebotes betrifft hingegen die allgemeine Situation der Gesellschaft, ihren Institutionen, ihre Ordnung und ihr Gefüge, die für das Wohl ihrer einzelnen Glieder verantwortlich sind. Armut ist nicht durch die Freigebigkeit einzelner Menschen beizukommen, sondern hängt, wie wir wissen, von der Gerechtigkeit und der Funktionsleistung der gesamten Gesellschaft ab. Und Baha'u'llah verbietet es, dem Bettler zu geben, betont aber zugleich durch seine allumfassenden Lehren jedoch die Ausmerzung jedweder Wurzel von ungerechter Armut, sodass jeder Mensch mit dem Lebensnotwendigsten versorgt sein soll, in dem, was wir neue Weltordnung verstehen. In dem Lichte Hurra, in dem Lichte Zakat, in dem Lichte dieses Konzept, wenn du kein Testament hinterlassen hast, dass dein Besitz aufgeteilt werden soll in einer Art und Weise, dass der Besitz nicht Monopol von einer Familie ist, sondern wie ein Blutfluss durch den ganzen Kanal der Gesellschaft geht. Unter anderem nennt er den Lehrer, der dann gar nicht zur Familie gehört. Und wenn der dann auch gar nicht leben sollte, geht es dann wiederum an seine Familienmitglieder. Und so ist der Besitz von einer Familie irgendwann mal zirkuliert in verschiedene gesellschaftliche Kanäle. Auch das ist zum Beispiel, wenn eine Erblinie fehlt, dann geht es an das Haus der Gerechtigkeit, das es für die Armen und Bedürftigen verwenden soll. Und die Idee ist generell, natürlich kann man Testament hinterlassen, aber trotzdem sagt der Shoghi Effendi, man soll das Prinzip hinter Baha'u'llahs Erbschaftskategorien beachten. Das heißt nicht, dass man es genauso aufteilen muss, sondern die Idee ist, dass du Leute, die nicht Teil deiner Familie sind, durchaus mit einbeziehen darfst in die Aufteilung des Besitzes, weil Besitz soll nicht Monopol einer Familie sein. Ja? Das heißt ja nicht, du musst unter allen gleich geben. Deine Kinder bekommen genauso viel wie jetzt irgend so ein Fremder. Aber das natürlich nicht. Aber der Einzelne darf das machen, wie er will. Shoghi Effendi betont, dass man aber diesen Aspekt beachten soll, dass Besitz nicht dazu gedacht ist, nur Monopol eines einzelnen Haushaltes zu sein. Und dass es untersagt ist, Bettlern zu geben, bedeutet jedoch auch nicht, dass nicht denen zu helfen sei, die es wirklich nötig haben, die außerstande sind, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen und deren Überleben natürlich von der gütigen Hilfe anderer abhängt. Das ist genauso wie dieses, da vertiefen wir Leute, weil wir wissen, dass natürlich das geistige Fortschritt des Einzelnen ist natürlich schon davon abhängig, dass man auch Leute begleitet. Die Haltung ist eine andere. Und wie zum Beispiel jetzt bei einem geistlichen Leute kommen einfach in die Moschee und erwarten einfach nur, dass der für einen betet, für einen Ausstieg, für einen spricht und so weiter, Segnungen spendet und all das macht, als ob er meine Pflicht gegenüber Gott auch wegnehmen kann. Und genauso ist es mit dem Bettler. Der soll seine Armut nicht, der soll damit nicht hausieren, der soll sich nicht erniedrigen und sagen, hey, alle sollen, schaut her, ich bin so arm und ich brauche ganz viel Hilfe und alle helfen mir und so weiter. Sondern es hat was mit einer inneren Feinheit zu tun, mit einer, interessanterweise, Shori Fendi benutzt hier das Wort Keuschheit. Keuschheit ist nämlich nicht nur, dass man sich nicht nackt macht oder sich dann also angezogen ist und so sittsam ist, sondern es gibt auch eine innere Nacktheit, eine innere Keuschheit. Ja? Das heißt, du musst nicht deine schweren Prüfungen, Lebenssituationen, Struggles, musst du nicht immer mit allen Menschen teilen. Das hat auch was damit zu tun, dass Leute nicht einen Einblick in deine innere Nacktheit erfahren, ja? Das ist eine Sache, das hat auch was mit Decency, Feinheit, Sittsamkeit zu tun. Du musst nicht immer deine Schwierigkeiten und Probleme allen Menschen aufbürden. Wenn jemand diese Fassungsgabe hat und das versteht und erkennt und dir hilft, dann ist es ein Zeichen seiner Größe und seiner Ehrenwertigkeit. Und das Zeichen deiner Ehrenhaftigkeit ist, dass du nicht von anderen erwartest, dass sie dir helfen müssen. Dass andere dir Zeit investieren müssen, dass andere verstehen müssen. Aber der, dem geht es sehr schlecht. Und den müssen wir jetzt die ganze Zeit zum Mittelpunkt der Veranstaltung machen. Das ist auch nicht sittsam. Das ist nicht fein. Und das ist das, was hier mit Bettlern, mit dem Verbieten von Betteln und so weiter auch gemeint ist tatsächlich. Ja? Weil im Endeffekt das Geben an Menschen, das ist eine Sache, die muss ein Bahai machen. Das soll unser Bahai-Lifestyle sein, dass wir eben, wenn wir sehen, jemand, vielleicht geht das nicht so gut oder dergleichen, dass man das als eine Art Vorrecht empfindet, das tun zu dürfen, dass man dann auch versteht, auch wenn jemand zum Beispiel sich dann bedanken sucht bei einem, oh, vielen Dank, dass du irgendwie das gemacht hast oder so, dass man selber in der Kapazität, Eigenkapazität im Kopf hat, eigentlich bin ich nur ein Werkzeug. Ja? Da brauchst du eigentlich gar nicht zu danken. Wir sind alle nur Werkzeuge in der Hand Gottes. Ja? Das heißt, es geht gar nicht darum, ich habe dir jetzt einen Geldbetrag gespendet, jetzt geht es dir gut und dann bist du mir zu Dank verpflichtet oder so. Die Haltung muss so losgelöst sein, dass wir uns eigentlich bewusst machen, wir sind alle nur Werkzeuge in der Hand Gottes. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit, das zu tun und andere Menschen haben die Möglichkeit viel mehr oder jemand anderes wird eine bessere Möglichkeit irgendwann treffen und vielleicht bin ich sogar einer von denen, die irgendwann mal auch Hilfe erfahren dann oder dergleichen. Aber im Endeffekt, wir sind alle unter einem Nenner in dieser Gleichung, haben eine Sache gemein. Und das ist dieses, dass wir alle nur Werkzeuge in der Hand Gottes sind. Das ist Jesus, was Paulus sagt, dass wir alle aus demselben Staub erschaffen sind, unabhängig vom Kontostand. Ja? Und ja, das Geben, hierbei muss das Geben der Würde der menschlichen Seele des Betroffenen entsprechen. Ja? Darum geht es. Und in den vorangegangenen Religionen war das Betteln nicht verboten, da die Welt zu keiner Zeit ein fortgeschrittenes Sozialsystem besaß, sodass die Armen und sozial Geringen auf das Betteln und die Gunst der Wohlhabenden angewiesen waren. Und unter anderem, Elke, damals im Osmanischen Reich, ja, da gab es kein Sozialsystem, es gab keine Versicherung und so weiter, es gab keine Rente und solche Dinge, ja. Das kennen wir auch alles erst in Deutschland seit Bismarck und so. Das heißt, diese Sachen waren natürlich da nicht ausgereift und dementsprechend waren halt Menschen davon abhängig und vor allem, man muss auch dazu sagen, die Leute haben ja auch schon dann irgendwann dieses Gesetz von Zakat ja auch dann in diese Art und Weise einfach gedeutet. Dann, dass es auch einfach nur noch ein formaler Akt war, dass man halt eben zu geben hatte. Und manche Muslime nutzen das ja auch bis heute, also aus, wenn die ärmer sind, sagen dann ja auch sozusagen, ja, bestehen ja auch darauf, sagen, das ist doch eure Pflicht auch oder so zum Beispiel das zu machen oder so. Das ist doch eine Pflicht, religiöse Zahlung zu machen. Ja, und damals hat dieses Sozialsystem gab es nicht schon ab. Natürlich für die Leute Sorge tragen müssen, weil wir wollen ja auch nicht so kleinkariert sein, Elke. Im Endeffekt müssen wir verstehen, es geht ja um den Geist der Gesetze. Es geht um Spirit of the Law and the Letter of the Law. Und zu der Zeit ist ja klar, dass es ja nicht darum geht, Abdul-Bahá zu sagen, ja, wir müssen diese Gesetze jetzt halten und geben den Bettler nicht. Und dementsprechend jetzt, was mit den Leuten jetzt, bis dieses Bahá'í-System etabliert ist, dass denen schlecht geht, ja, das übersehen wir jetzt einfach. Und das sind Scharen und Hunderte und Tausende von Menschen in Akka. Ja, wie soll das denn gehen? Natürlich muss er sich derer auch annehmen. Und er hat das natürlich gerne gemacht. Und er sagt ja, die sind meine Freunde. Und ich spende nicht etwas, sondern ich gebe meinen Freunden etwas, was ich selber im Überfluss habe. Das war ja die Haltung von Abdu'l-Bahá. Was jetzt die Einzelnen damit gemacht haben und wie sie das verstanden haben, ist ja jetzt deren Geschichte. Aber Abdu'l-Bahá sah das nicht als einen Akt, dass er einen Bettler gibt, sondern er sieht, dass Menschen einfach die Notleidenden sind. Es gibt diese sozialen Systeme nicht. Und natürlich, die Bahá'í-Gedanken müssen sich auch noch etablieren. Gemeindekultur muss noch geschaffen werden. Und dementsprechend muss er sich natürlich den Notleidenden auch annehmen. Das heißt, wir müssen immer im Endeffekt auch Kontext von solchen Dingen auch immer nachvollziehen und verstehen, ja? Nichts ist wichtiger als der Mensch im Endeffekt durch die Gesetze. Das kann nicht sein. Ich sage dir ein Beispiel, Elke. Ich will mein Pflichtgebet sagen, aber dann mache ich das auf eine Art und Weise, wie es anderen Leuten jetzt Umstände bereitet. Das kann nicht sein. Ich habe zum Beispiel in so manchen Ländern, da hast du Gebetszeiten, und dann halte ich die Schlange sozusagen am Flughafen auf oder so, weil ich muss jetzt dieses Gebet sagen oder so jetzt, ja, Richtung Mekka oder Jerusalem, solche Dinge halt. Oder zum Beispiel ist es Fasten, aber das Fasten ist so eine Herausforderung, dass ich einen schlechten Charakter habe im Umgang mit meinen Mitmenschen. Die haben doch nicht Schuld, dass ich faste oder so, ja. Also das haben die auch gar nicht verdient, dass man sich dann auf deren Kosten geistig sein will. Und genauso ist es mit allen Dingen, ja. Nichts ist wichtiger als der Mensch. Immer ist der Umgang mit unseren Mitmenschen das Allerwichtigste. Und die Gebote sollen doch mich in eine Haltung versetzen, dass ich doch sweeter mit meinen Mitmenschen sein kann. Wenn das nicht der Fall sein soll, dann hör auf zu beten und zu fasten. Ja, das heißt also, wenn das in dir nicht erzeugt wird, wenn du anderen Menschen damit Umstände machst, sag mal, was Abdu'l-Bahá sagt, im Hinblick auf Betteln, Zakat geben und all das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Sehr interessant. Abdu'l-Bahá, das hält Shoghr Effendi in einem Tagebuch fest, das er sehr kurz geschrieben hat, in diesen wenigen Monaten, wo er in einem Jahr Sekretär von Abdu'l-Bahá war. Und da sagt er an einer Stelle, dass Abdu'l-Bahá gesagt hat, Baha'u'lláh hat mich, und das ist sehr interessant. Das ist auch, glaube ich, generell beim Thema Erziehung auch ein Stichpunkt. Können wir jetzt bei 1000 Themen, kann ich jetzt mit dieser Geschichte kommen. Abdu'l-Bahá sagt, Baha'u'lláh hat mich so erzogen, dass ich niemals die Ursache für die Umstände anderer werde und im Gegenteil immer die Umstände anderer Menschen als Bürde von ihren Schultern nehme. Er sagt, er fasst damit so, und das war Baha'u'lláhs Erziehung als Vater. So hat mich Baha'u'lláh erzogen, niemals die Ursache für Umstände für einen anderen Menschen zu werden und immer danach zu streben, die Umstände von anderen Menschen zu lindern. Ja, das ist sehr interessant. Das geht natürlich einher mit Höflichkeit, mit Sittsamkeit, Feinheit, Mäßigung, rechtem Maß. Alles, was wir mit diesem Begriff Modesty auch verstehen und so weiter, hat alles damit natürlich zu tun. Ja? Und im Endeffekt, deswegen, also diese Art, also nicht die Ursache für Umstände für einen Menschen werden zu wollen, aber der andere ist dann trotzdem, er möchte einfach aus der Herzenshingabe von sich einfach gerne was machen und zum Essen einladen, weil wir wollen keine Umstände machen. Aber er möchte das gerne machen oder er möchte gerne etwas teilen, was auch an oder was auch immer, was geben. Wir würden das nicht einfach erwarten und auch nicht einfach verlangen. Das sind diese beiden Haltungen, die beide Aspekte von Geistlichkeit widerspiegeln. Natürlich ist es vor Gott so, dass wir nicht alle dasselbe haben und nicht gleich privilegiert sind. Ist ja klar. Und deswegen hat der eine Pflicht, sich um die anderen zu bemühen. Aber die Haltung des anderen muss natürlich, des Nehmenden, des Empfangenden muss natürlich sein, eine gewisse Art geistige, natürlich auch Feinheit inne zu haben. Und das Verbot der Bettelei lässt sich also zum ersten Mal auch, muss ich mal sagen, im arabischen Bayan finden. Schon der Bab hatte das dargelegt. Baha'u'lláh wiederholt es hier. Der Bab gebot dabei jedoch zugleich, dass jeder Mensch seinen Unterhalt durch einen Beruf oder Handwerk oder eine Kunst verdienen solle. Und ausgenommen sind jene selbstverständlich, denen es nicht möglich ist zu arbeiten. Um die muss man sich dann halt kümmern. Und im Kitab hat das hier bestätigt, Baha'u'lláh, das Gebot des Bab. Erhebt zudem die Arbeit in seiner Gnade in den Rang des Gottesdienstes. Das ist sehr neu im Kitab das. Dieser Absatz, den wir ganz am Anfang von unserer Vertiefung gelesen hatten, dass Arbeit Gottesdienst ist. Und im Endeffekt, glaube ich, haben wir sehr viel schon dazu gehört. Es heißt dass im Endeffekt Shoghr Effendi fasst dieses ganze Gebot eigentlich in dem Lichte zusammen, dass er sagt, dass Baha'u'lláh mit diesem Absatz im Kitabah das eigentlich vorwegnimmt, eine ideale Gesellschaftsordnung, in der ein solches Maß an Gerechtigkeit und an Möglichkeiten gegeben sind, dass eben kein Mensch sich eben unter seine menschliche Würde herab erniedrigen muss und zugleich die Institutionen auf eine Art und Weise etabliert sind, dass sie natürlich auch sich des Wohls jedes Menschen auch annehmen können, ohne dass auch andere davon erfahren, wer wird wie eben supportet oder so, damit man dann auch nicht eben so sich vielleicht unwohl fühlen muss oder dergleichen. Und dieser Charakter natürlich, der drückt sich auch in der Bahá'í-Gemeinde ja schon aus, wo Shoghr Effendi auch sagte zum Beispiel, dass Institutionen bestimmte Kampagnen oder Lehrsachen, Konferenzen für andere, die nicht können, auch übernehmen sollen oder dass zum Beispiel andere Gläubige spenden sollen für einen Fonds in dem Geiste, dass sie damit einem Jugendlichen ermutigen, eine Lehrreise zu machen, an einer Jugendkonferenz oder einer Konferenz teilzunehmen oder was auch immer, dass sie das eben in dem Lichte tun, dass sie sagen, ich gebe das Baha'u'lláh seiner Sache, damit jemand anderes anstelle von mir das machen kann oder dergleichen. Und diese Art der Kultur des gegenseitigen Supports auf eine Art und Weise, wo das trotzdem auch irgendwie so gehandhabt wird, dass der Einzelne nicht sein Gesicht verlieren muss, das ist dann eben Teil von dieser Gemeindekultur, die geprägt ist von einem Nehmen und Geben mit geistiger Haltung, geistiger Sittsamkeit und geistiger Feinheit. Soweit dazu. Ich glaube, wir haben heute sehr viel gehört. Deswegen können wir an dieser Stelle auch Schluss machen. Wenn es noch Fragen oder Gedanken von den Freunden gibt, bitte teilen. Ansonsten wollte ich nur vorwegnehmen, dass ich glaube, wir können uns nächste Woche, also auf jeden Fall am 8. nochmal für eine Vertiefung treffen, wenn das eurerseits okay ist. Und dann glaube ich, dass leider eine kurze Sommerpause anfällt und wir uns dann vielleicht erst tatsächlich am letzten Sonntag im Juni oder am ersten Sonntag am Juli wieder treffen würden, wenn das okay ist und dass die Freunde nicht zu sehr enttäuscht.
Ich denke, das ist okay.
Süß, danke schön.
Ja, ist gut. Rachna, ich wollte dich was fragen.
Bitte.
Ich habe ge gesehen, dass diese langen Vertiefungen für dich am Samstag, das war gestern, stattfinden. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das dir sogar mal zu viel, wenn du dann heute wieder die Vertiefung machst. Ist das so?
Das ist sehr lieb, dass du das sagst und dass du so auf diese Weise an mich denkst. Das ist sehr, sehr nett von dir. Dankeschön. Ich meine, die englischen Vertiefungen, die sind dann halt ja nicht jede Woche, die sind ja dann halt alle 2 Wochen oder dergleichen. Und wahrscheinlich auch nicht auf ewig, sondern das ist jetzt eine Phase und eine Zeit, wo halt eben bestimmte englische Vertiefungen stattfinden sollten zu bestimmten Themen, die irgendwie mal sich die Freunde, die das organisieren, gedacht haben, dass die mal wichtig wären, dass die mal angesprochen werden. Und dann
Entschuldigung,
schauen
soll ich
wir halt, wie es
anhalten,
bei
die
Zeit
Aufnahme,
weitergeht.
bevor du weitersprichst? Soll ich die Aufnahme eben anhalten, bevor du
So,
weitersprichst?
ja, gerne.
Ja?
Wenn du
Dann.
möchtest, ja, können wir gerne das Schluss machen.
Sorry. Nee, nur
Nein,
die
kein Problem.
Aufnahme.
Vielen Dank, aber dass du das erwähnt hast.
Nein,
Und ja,
nur die
ich weiß.
Aufnahme. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Entschuldigung.
Anna, die Aufnahme kannst du unterbrechen, wenn du willst, ja. Ist okay.
Okay, dann mache ich auf Stopp.